Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun, geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte.
Ja, herzlich willkommen zum heutigen Thema. Beim Finale werden alle sich freuen oder dürfen sich alle freuen. Und die Ausgangsbasis dieses Titels meiner Predigt hängt wieder mit einem Lieblingsvers zusammen. Diesmal von Dorothea, einer lebenslustigen und fröhlichen Frau. Ihr Lieblingsvers ist nachzulesen. Und zwar, wie wir es eben gehört haben, in Nehemia 8, Vers 10. Wer weiß inzwischen, was dort steht? Damit haben wir den Gottesdienst gestartet. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich weiß nicht, wie du über diesen Titel denkst. Also den Titel: Beim Finale werden sich alle freuen. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst? Also eins ist schon mal klar, bei der Handball-WM gilt das nicht. Da werden sie nicht alle freuen. Denn eines steht fest, viele Mannschaften sind schon ausgeschieden und werden auch noch ausscheiden. Und beim Finale gibt es zwei Mannschaften, nur eine wird sie freuen, nämlich die, die gewonnen hat. Die anderen lassen die Köpfe hängen. Oder wenn ich an eine Abschlussprüfung denke, die einen freuen sich, die anderen nicht. Woran kann es liegen? Die einen sind enttäuscht, weil sie wollten 15 Punkte erreichen, also die Bestpunktzahl, und haben es nicht hinbekommen. Und die anderen sind richtig voller Freude, weil sie das Ziel hatten, sie wollen so gerade eben stehen. Und es ist gelungen. Sie freuen sich. Also scheint die Blickrichtung und die innere Einstellung etwas Wesentliches zum Thema Freude beizutragen. Beim Finale werden sich alle freuen. Es entspricht also nicht unserer Perspektive, unserer erlebten Realität, aber es gilt für das Reich Gottes. Beim Reich Gottes gelten andere Werte, andere Prinzipien und andere Ziele. Denn dort gilt: Alle, die ihr Vertrauen und ihr Leben an Jesus Christus hängen, dürfen sich beim Finale freuen. Alle, die auf Jesus Christus vertrauen, werden sich freuen, denn es wird eine großartige Party stattfinden. Von Osten und von Westen, vom Norden und von Süden kommen sie alle herbei und setzen sich an den Tisch, und dieser Tisch ist reichlich gedeckt. Und es gibt kostbarsten Wein, hervorragendes Essen. Und Jesus Christus höchstpersönlich sitzt mit am Tisch. Und wir wissen gar nicht, was jetzt eigentlich das Beste ist, weil wir so begeistert sind von Jesus Christus und der unmittelbaren Nähe zu ihm. Doch drosseln wir noch einmal das Tempo. Wir wollen ja heute über Nehemia nachdenken. Und da befinden wir uns im Alten Testament. Nehemia, Gott tröstet, ist sein Name. Er war ein ausgezeichneter Lehrer. Schauen wir uns einmal diese Entwicklungsgeschichte an, die zu dem Finale führt, das wir eben schon einmal gehört haben, dass das Volk gefeiert hat, dass sie geteilt haben, dass wirklich jeder sich freuen konnte, dass die, die nichts hatten, eben mit eingeladen waren von denen, die viel zur Verfügung hatten. Was ist dort geschehen? Um was geht es da eigentlich? Es geht um einen verlorenen Krieg mit all dem Desaster, was dazugehört. Und jetzt sind wir vielleicht erschrocken, wie aktuell das auf einmal ist, dieser Lieblingsvers. Ich habe lange überlegt, ob ich so ein Bildwort auswähle. Eine zerstörte Stadt, in diesem Falle Palästina, Libanon, zerbombt. Damals wurde nicht zerbombt, aber es wurde alles niedergemacht. Es stand kein einziges Haus mehr, es stand der Tempel nicht mehr da, es gab keine Schutzmauer mehr. Alles war niedergebrannt. Inzwischen wurde der Tempel wieder aufgebaut. Ein paar Häuser standen in dieser Stadt Jerusalem. Nur ein paar, weil es gab keine Mauer. Es war zu gefährlich. Und überall lag noch Bauschutt im Wege. Es sah nicht gut aus. Es war dort nicht gut zu leben. Schade, dass es heute so aktuell ist. Aber vielleicht erlauben wir uns heute einmal, jeder für sich zu sagen, okay, von dieser Aktualität lasse ich mich jetzt mal auf mein Herz, auf die Geschichte und bin mal einer dieser Israeliten aus der Geschichte vom Buch Nehemia. Eine Person nur, die das miterlebt hat, jetzt live dabei ist und hören wir so die Geschichte von Nehemia. Und vielleicht liest ihr heute dieses Buch einfach, das ist wirklich einfach und schön zu lesen, weil es eine spannende Erzählung ist. Also wir haben die Zeit zurückgedreht, wir sind jetzt in Israel. Wir leben vielleicht in unmittelbarer Nähe dieser Stadt Jerusalem, vielleicht bist du einer, der schon so ein Haus gebaut hat, vielleicht bist du aber auch ein Gefangener, dort wo Nehemia lebt, an des Königs Hof, weit entfernt von Jerusalem. Nehemia bekommt Besuch von seinem Bruder. Und er stellt so die Frage, ich sehe mich manchmal so in der Position des Nehemias und sagt, ich erwarte gute Nachrichten, erzähl doch mal, was ist so los in Jerusalem? Er hat ja schon irgendwo mitgekriegt, der Tempel ist aufgebaut und denkt, das muss jetzt ja hervorragend sein, was da alles passiert. Aber er bekommt das Gegenteil gesagt. Es ist ein Desaster, es ist noch alles kaputt, es ist kein Mut da, es ist Hoffnungslosigkeit im Herzen, Angst vor den anderen Völkern, die uns überlagern. Es ist überhaupt nichts Gutes da. Und das zerreißt das Herz von Nehemia. Aber er möchte es lernen. Er möchte sich auch einlassen auf Gott. Und das ist etwas, was wir vielleicht heute übertragen sagen. Er hat etwas vom Reich Gottes in seinem Herzen. Und sagt, das kann doch nicht sein, wenn unser Gott mit all seinen Zusagen uns so sitzen lässt. Er war davon überzeugt, niemals, niemals lässt Gott uns so allein. Wenn dann nur vorübergehend, aber nur um seine Güte uns neu zu zeigen. Daran hielt er feste. Aber die Realität war erst eine andere. Er hat 4 Monate gebetet. Um eine Berechtigung zu bekommen, seitens des Königs sein Anliegen vorzutragen. Er sah sich schon als berufen, hinzufahren. Aber er hatte nicht das Recht, den König von sich anzusprechen. Er brauchte das Zepter, das ihm entgegengereicht wird. Er sagt, du darfst jetzt reden. Und der König sagt, du siehst echt mies aus. Man sieht es an deinem Gesicht. Und das gefiel dem König nicht. Er wollte umgeben sein von Strahlemännern und Strahlefrauen, aber nicht von so einem, der Mundschenkel. Er wusste ja nie, ist das Essen jetzt vergiftet, ist es sauer, bitter, warum hat er so ein Gesicht? Und dann darf Nehemia die Geschichte erzählen und dieser König segnet ihn, schickt Soldaten, gibt ihm Geld, gibt ihm Proviant und sie ziehen nach Jerusalem. Und dann passiert es, dieses Wunder. Alle packen mit an, um die Stadtmauer zu bauen. Das ist das Wesentliche. Jeder braucht einen Schutz, jeder braucht einen Ort der Sicherheit. Und wenn alles offen ist, so sagt das Sprichwort, können wir ja nicht ganz dicht sein, dann ist es gefährlich. Und deswegen brauchten sie diese Schutzmauer, waren viele Völker, kleine Stadtvölker um diesen Jerusalem da waren, die nichts anderes wollten, als immer wieder zu klauen, einzubrechen und zu stehlen und kaputt zu machen. Die Mauer war wichtig. Jetzt packen alle mit an. Das heißt, junge Leute und alte Leute, Männer und Frauen, es packen die Reichen und die Armen. Die Goldschmiede werden dort eingesetzt, wo die richtigen Handwerker sind, damit sie es beigebracht kriegen, wo, wie sie jetzt mit ihren zarten Händen arbeiten können. Familienväter werden dort eingesetzt, wo sie schon ihr Haus sehen, wo vielleicht ihre Kinder gerade noch spielen. Dass sie sagen, es lohnt sich weiterzumachen. Alle packen mit an. Das ist Einheit, das ist Zusammenhalt. Niemand wollte da jetzt das verpassen. Sie sagen, es kostet was und wir setzen uns ein. Zeit, Geld und Kraft investieren sie. Und es war nötig, weil überall lag der Bauschutt herum. Sie brauchten Steine, aber inzwischen war Unkraut und alles zugewuchert. Sie mussten es aus den Brombeeren, ich sag mal, Brombeersträucher, die gab es da natürlich nicht. Man musste sie erstmal entsorgen und das war harte Arbeit. Aber man braucht ja auch die Steine, um diese Mauer wieder herzustellen. Jeden Tag mussten die Leute, die ja nicht in Jerusalem wohnten, einen langen Spaziergang machen, eine Wanderung machen, um erstmal zur Arbeitsstelle zu kommen. Mauerbau war das Schild, was da stand. Es schien kein Ende zu nehmen. Aber auch das können wir feststellen, eine kleine Randnotiz des Schreibers, während die Israeliten sagen, das ist so viel Arbeit, sagen die Feinde, die von außen drauf schauen, ey, die machen so viele Fortschritte. Wir müssen was tun, sonst geht's uns schlecht. Es scheint auf die Blickrichtung anzukommen und auf die innere Herzenshaltung. Die Feinde sehen schon etwas, was das Volk nicht mehr wahrnimmt, weil sie zu nah dran sind. Aber sie ließen sich ermutigen, sie ließen sich motivieren, sie ließen sich inspirieren. Und Nehemia hatte es drauf. Immer wieder die Leute sagen, komm, wir machen weiter, es lohnt sich. Wir kommen dem Ziel, dem Finale immer, immer näher. Mit dem Ergebnis? Die Mauer war fertig. Innerhalb von 52 Tagen, 4 Kilometer Mauer um diese Stadt, 12 Meter hoch, über 2,5 Meter breit, solche Steine, die man alleine nicht heben kann, ohne Bagger, ohne technische Hilfsmittel, 52 Tage, das war wie ein Wunder. Die Mauer ist fertig, mit Türmen, nur die Stadttore war noch nicht eingesetzt. Jetzt sollte doch alles voller Begeisterung jubeln, die Hände hochreißen, Halleluja, Gott hat Gnade geschenkt. Aber was lesen wir? Statt Freudentag sind sie alle am Weinen. Wir haben keinen Grund zu feiern. Warum nicht? Weil die äußeren Umstände nicht in der Lage sind, unser Herz zu verändern. Diese Kraft haben sie nicht. Äußere Umstände können uns niederreißen, aber äußere Umstände können uns nicht aufbauen. Das haben sie nicht, das tragen sie nicht in sich. Weil wir immer den Zweifel haben, wie lange hält das noch? Wir brauchen also eine Herzensveränderung, dass wir uns von Herzen freuen können. Wir brauchen eine innere Aufrichtung, einen inneren Aufbau. Und dafür hatten sie noch keine Zeit. Und jetzt hatte das Volk aber eine Sehnsucht danach. Man sagt, wir möchten das Wort Gottes wieder hören. Und dieses Wort Gottes war wie Bauschutt irgendwo unter dem Volk, verstaubt. Man musste erst mal suchen, wo ist es denn? Und dann wurde es gefunden. Und dann sammelte man alle Leute zusammen und liest dieses Wort Gottes vor. 5 Stunden am Tag. Es war Esra, weil er war Priester. Nehemia ist der Baumeister. Er musste zurücktreten. Jetzt ist eine andere Führungsperson da. Und was liest sie vor? Sie liest vor, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinig, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Wann hast du das letzte Mal geweint, weil du ein Wort Gottes gehört hast und gemerkt hast, mein Leben stimmt mit dem überhaupt nicht überein? Hast du jemals darüber geweint, dass du gemerkt hast, wie weit du von Gott entfernt bist? Den Israeliten wurde es klar, ja, die Mauer ist fertig, aber es geht ja um Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Und das Vertrauen zu ihm soll wachsen, aber es steht so viel im Wege. Was haben sie gehört? Das Gesetz Gottes, was Esra vorgetragen hat, fängt mit dem Glaubensbekenntnis der Israeliten an. Schma Israel, höre Israel. So beginnt es. Höre Israel. Und dann kommt der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, also mit deinem ganzen Sein und mit all deiner Kraft. Stück für Stück wurde das Gesetz in der Auslegung vorgelesen. 42.000 Leute hörten dem Esra zu. Das ergab die Volkszählung, die ich mal neu modern wiedergeben möchte. Ihr könnt es nachlesen in Nehemiah 7, Vers 66 bis 68. Da heißt es sinngemäß, die gesamte Zahl der Leute, die wieder zurückgekommen waren, betrugen 42.360 Personen. Dazu kamen auch die Billiglohnarbeiter, 7.367 Menschen, sowie Männer und Frauen vom Chor. Jetzt wollen sie tot werden. 245 Personen. Es wurden insgesamt noch 435 Motorräder, Kamele steht da, und 6.027 Fahrräder, Esel, in die Stadt gebracht. Und sie alle hörten zu. Hörten auch das, was von Gott von ihnen wollte. Und es gab dabei ein sehr wichtiges Kriterium. Alle sollten es verstehen. Und alle, die es in der Lage sind zu verstehen, also auch vom Alter her, waren mit dabei. Also ging es hin und her. Esra liest in Hebräisch vor und sehr viele können kein Hebräisch mehr. Also wurden die Leute hingesendet in die kleinen Gruppen, die man gebildet hat, und sie haben das Hebräische erstmal übersetzt, dass es jeder erstmal vom Wortlaut versteht. Und dann haben sie das erklärt. Dann gab es Fragen und sie gingen wieder zurück zu Esra. Esra hat es erklärt, was damit gemeint ist. Sie gingen wieder zurück. Das nenne ich mal interaktive Gottesdienste. Wäre das nicht mal was für unsere Gemeinde, wenn ihr mich nicht versteht? Oh, ich schicke mal welche innen zu euch, in blöden kleinen Gruppen, sodass ihr es versteht, was Gott von euch will. Dann stellt ihr eure Fragen, kommt wieder zurück und ich gebe irgendwelche Antworten darauf, die der Geist Gottes mir dann zeigt. Und es geht wieder zurück. Jeder hat es verstanden. Und deswegen wussten sie, unsere Kinder hätten noch Großeltern. Hätten wir auf Gott gehört. Die Stadt Jerusalem wäre nicht vernichtet geworden. Wir hätten den Tempel noch. Die Mauer wäre noch da. Wir hätten uns die ganze Arbeit gespart. Hätten wir auf Gott gehört. Aber wie ist es so? Wenn Gott gegenwärtig ist, und er redet zu uns und wir hören auf ihn, wir leben danach, dann geht es uns gut. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ja? Sie haben es ihm nicht Gott vertraut. Sie haben ihn nicht geliebt mit all ihrem Sein. Sie haben jetzt aber zugehört. Zugehört heißt, vorbei ist die Zeit der Ignoranz. Vorbei ist die Zeit der harten Herzen. Vorbei die Zeit des Ungehorsams. Vorbei die Zeit des Egoismus. Jetzt ist die Zeit. Die Zeit ist jetzt da zum Zuhören. Höre Israel. Hat immer etwas mit offenem Herzen zu tun. Höre Israel, hat etwas mit der Bereitschaft zu tun, das Gehörte umzusetzen. Höre Israel mit Hand und Fuß, mit Kopf und Herz. Hören fällt uns aber schwer. Heute erst recht. Denn wir haben so viel um die Ohren. Alles ist laut, hektisch, schrill um uns herum. Jeden Tag haben wir so viele Informationen, was Bauern vor 100 Jahren ihr ganzes Leben nicht bekommen haben an Informationen. Jeden Tag werden wir bombardiert mit 7000 Werbebotschaften. Unser Kopf ist dauerbeschäftigt. Und dann meldet sich Gott, unser Schöpfer, unser Vater. Nehmt mich dran, nehmt mich dran. Ich habe euch was zu sagen. Und sie lassen ihn reden. Sie hören seine Botschaft zu. Höre Israel. Ja, höre Israel. Und all das, was da steht, Familien werden noch zusammen, Jerusalem wird nicht zerstört, Kinder hätten noch ihre Großeltern, alles das wäre nicht passiert. Aber jetzt beginnt ein Neuanfang. Jetzt beginnt nicht nur eine Stadterneuerung, jetzt beginnt eine Erneuerung des Volkes, der Herrschaft Gottes mitten unter euch. Aber es beginnt mit den Hörern. Jetzt ist die Zeit zu hören. Israel, höre! Welt, höre! Kirche, hört! Neuhofen, hört! Jörg, höre! Was Gott, der Herr, zu sagen hat. So beginnt das Reich Gottes mitten unter uns. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So vieles, was wir Tag ein, Tag aus in uns aufnehmen, ist nicht lebenswichtig. So vieles, was wir konsumieren, ist noch niemals ein Pünktchen dessen, was wir brauchen, um zu überleben in dieser Zeit. Aber wenn wir auf ihn hören, von dem es heißt, er hat Worte des ewigen Lebens. Und wenn wir unser Herz ihm öffnen und sagen, ich will nicht nur offen sein für den Geist Gottes in Theorie, sondern ich will Jesus und ich will dich, Geist Gottes, dass du alles in mir ausmachst. Dass du mich leitest und erfüllst mit göttlicher Kraft, mit seiner Liebe und dass es das ist, was ich lebe. Ich will hören und tun und ich will es erleben. Und ich bete 4 Monate, 6 Monate, ich bete so lange, bis dieses Realität in meinem Leben ist, bis dies Realität in unserer Gemeinde ist, bis dies die Realität in unserer Ökumene ist, bis das die Realität ist. Dass Gottes Herrschaft sichtbar, wahrnehmbar, real ist. Das hat ja ganz praktische Konsequenzen. Setz dich hin, leg im Alltag dein Smartphone zur Seite, lass es mal schlafen, nimm dir Zeit. Höre auf Gott, höre auf sein Wort. Tu es immer wieder. Wenigstens einmal am Tag für ein paar Minuten. Und du brauchst keine Angst haben. Du versäumst nichts. Gar nichts. Aber ich bin überzeugt, du gewinnst an Leben, an Qualität, an Freude. Aber natürlich stellt sich da die Frage, willst du zuhören? Zuhören mit diesem offenen Herzen, um es zu tun, um es zu leben, so wie es dir möglich ist. Also das Zuhören ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Hören und tun gehört beim Reich Gottes zusammen. Hören und danach leben, was Gott uns sagt. Das Volk Israel, wo wir uns mit in die Reihen gesetzt haben, es hat gehört. Und es hat verstanden, jetzt ist nicht die Zeit zu trauern. Ja, wir sollen mit den Fröhlichen uns freuen, mit den Trauern trauern. Aber jetzt ist einmal Freude angesagt. Wir haben ein Recht und eine Freiheit zu feiern. Deswegen, beim Finale dürfen sich alle freuen. Wenn wir allerdings auf das schauen, was uns nicht gelingt, was wir ständig verbocken, vergessen oder sogar extra nicht machen, werden wir unseres Lebens nicht froh. Das ist wie in jeder Beziehung. Wenn wir nicht das tun, was der Partner gerne möchte, werden wir unseres Lebens nicht froh. Wenn wir auf das sehen, wo wir versagt, gesündigt, gezweifelt oder Gott verraten haben, dann wird die Freude auf Eis gelegt, tiefgefroren sein. Hey, sagt Nehemia, hey, sagt Gott, seid nicht bekümmert. Denn die Freude an mir, die Freude an Gott, das ist eure Stärke. Was sollen die Feinde Gottes sagen, wenn wir weinen und flennen? Was denken sie über unseren Gott, wenn wir ständig in Sack und Asche rumlaufen, ein saures Gurkengesicht aufsetzen und ihm das präsentieren und sagen, Gott ist mit uns? Ist das nicht das, was wir Kirchen der Welt präsentieren? Alten Mütterchen, die in der ersten Kirche und in der letzten Kirchenreihe sitzen, das zieht doch niemanden von Hocker. Also bitte, seid doch nicht bekümmert. Die Freude im Herrn ist eure Kraft, euer Schutz. Was werden Menschen, die Gott nicht kennen, weil zurzeit Gott keine Alternative für sie ist, was werden sie sagen, denken, wenn die Christen die fröhlichsten, lebenslustigsten, dankbarsten Menschen sind, die sie kennen, die am besten feiern und die schönste Gemeinschaft haben? Das wird sie faszinieren. Da stellen sie ihre Frage, ey, wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, trotz eurer äußeren Umstände, so eine Freude zu präsentieren? Lasst uns also das Böse mit Gutem überwinden und feiern und Freude haben ist etwas Gutes. Lasst uns aber nicht nur mit Guten, sondern auch mit Freude die Spottlieder unserer Umwelt zum Stummen bringen. Wisst ihr, was passiert? Ihr kennt ja meine Fantasie. Mark Forster, kennt ja nicht jeder, aber er hat sehr gute Lieder geschrieben. Mark Forster hat das in ein Lied gepackt. Und wenn wir uns vorstellen, dass er für Gott spricht und singt, bekommt dieses Lied noch eine ganz andere Qualität. Was machst du dir im Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütte dich damit zu. Ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du. Höre Israel, höre EFG, höre Neuhofen, höre Joerg. Ich roll den roten Teppich aus, durch die Stadt, bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich und die Chöre sind für dich. Wow. Halleluja, sage ich doch dazu. Ihr Lieben, schützen wir uns vor den Versuchungen dieser Welt mit einem Herzen voller Freude. Ja, es gibt Zeiten der Trauer. Es gibt Zeiten, wo man es ärgert. Aber jetzt ist die Zeit, sich zu freuen. Der Herr ist nah. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich möchte uns zwei Perspektiven in einer Beispielsgeschichte erzählen. Ganz kurz, damit wir wissen, Finale, wir dürfen und können uns freuen. Zwei Wanderer gehen durch den Wald. Es ist schon spät und es wird bald dunkel. Der eine wird immer fröhlicher, während der andere immer trübsinniger und ängstlicher wird. Warum ist das so? Wir gehen doch zusammen. Na, der eine weiß etwas. Noch ein Kilometer, dann kommt ein Rasthaus. Da gibt es Braten, Fleisch und Kochkäse, lecker frisch gezapftes Bier und neuer Wein und am Ende das feinste Dessert. Und er ist voller Vorfreude und wird ganz übermütig. Der andere weiß es nicht. Und darum wird er immer trauriger, macht sich immer mehr Sorgen, ob er heute im Wald schlafen muss. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Gott ist mit uns. Er ist bei uns. Zwei Wanderer gehen durch den Wald. Der eine läuft mit der Nase auf dem Boden, mit gekrümmten Rücken, und lässt den Kopf hängen. Der andere läuft leicht beschwingt. Sieht sich die Bäume und die Blumen an und singt vor sich hin ein fröhliches Lied. Wie kann das sein? Warum? Sie gehen doch zusammen. Na, der eine schleppt einen schweren Rucksack mit sich herum. Der andere nicht. Sein Rucksack kommt mit dem Auto zum Ziel. Zwei Bilder. Es ist deine Entscheidung, deine Blickrichtung. Auf was schaust du? Ich muss meinen Blick von dem abwenden, was mich erdrücken will. Und ich darf zu dem hinschauen, der der Anfänger und Vollender meines und deines Glaubens ist. Der sich, der uns an sein Herz drückt. Deshalb gilt es für uns, wie für das Volk Israel, dass wir uns das von Nehemia sagen lassen. Wir dürfen uns freuen, auch wenn die äußeren Umstände uns mehr traurig machen. Wir dürfen uns freuen, auch wenn unser Gewissen uns anklagt, weil wir nicht alles richtig machen. Wir dürfen uns freuen. Es ist uns erlaubt. Es ist uns geboten. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17. Und sich zu freuen, so schreibt es der Apostel Paulus, ist ein ausdrückliches Gebot Gottes. Freut euch alle Zeit. Und euch das nochmal zu sagen, da schäme ich mich nicht. Freut euch. Gott erteilt uns einen Freibrief, uns zu freuen. Ja, dann mal los mit der Freude. Denn beim Finale dürfen wir uns freuen. Und weil Jesus Christus schon vollendet hat, weil Jesus Christus schon gesiegt hat, sind wir schon im Finale. Deswegen haben wir Grund zum Freuen. Das eigentliche Fest kommt noch, aber wir dürfen dieses Fest, das im Himmel stattfindet, hier auf dieser Erde, Wirklichkeit werden lassen. Nicht damit wir alles glücklich haben und zufrieden sind, sondern dass Menschen davon angezogen werden. Sie merken, das Evangelium ist gute Nachricht. Es steckt das drin, was es das Wort sagt. Also, ich hoffe, wir schaffen es. Dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Dass uns die Freude im Heiligen Geist Beine macht, im guten Sinne. Sodass wir tanzen, singen, danken und loben. Denn die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Und wisst ihr, was passiert? Dann rufen wir Gottes Name, Jesus Christus, aus allen Boxen gegenüber der Welt. Der beste Gott bist du. Wir rollen den roten Teppich aus, durch die Stadt, bis vor unsere Gemeinde, für Gott, für Jesus Christus, für seinen Geist und bekennen, du bist das Leben für mich. Und wir singen für dich. Halleluja.